Hallo und herzlich willkommen zur 192. Folge von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, seit der letzten Folge, die, wie ich jetzt gerade merke, fast genau einen Monat her ist, 13.07., ich nehme auf am 15.08., ja, nichts Bemerkenswertes passiert, was hier so kontextmäßig reinpassen würde. Deswegen fangen wir gleich an, weil das wird heute auch etwas eskalieren, glaube ich. Gut, wir kommen zum Buch. Das Buch hat den Titel Braunes Erbe und der Originaltitel, das Buch ist im Original auf Englisch erschienen, heißt Nazi-Billionärs, wo ich sage, hätte man eigentlich ganz schön Nazi-Milliardäre, aber vielleicht wollte man nicht gleich auf dem Titel so Nazi stehen haben. Braunes Erbe passt inhaltlich, aber auch perfekt. Untertitel: Die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Wörtlich wohl kann man sagen aus dem Englischen übersetzt: The Dark History of Germany's Wealthiest Dynasties. Wie gesagt, wörtlich übersetzt. Ich habe es nochmal selber untertitelt für den Podcast mit Die Lücke im Lebenslauf deutscher Unternehmen. Kommen wir gleich nochmal zu. Erscheinungsdatum der normalen Ausgabe ist der 5. Mai 2022. Ich habe vor mir liegen wieder mal die Ausgabe von hier Bundeszentrale für politische Bildung. Die ist erschienen am 27. September 2023. Und so wie letztens auch ist dieses Buch schon längst nicht mehr erhältlich bei der BBP. Okay, aber man kann noch das normale Buch kaufen. Der Autor ist David de Jong, Jahrgang 86, aus den Niederlanden. Der hat Politikwissenschaft an der Universität Amsterdam und Geschichte an der Columbia-Universität in New York studiert und der London School of Economics. Er arbeitete als Journalist für Bloomberg News und berichtete aus Amsterdam über das europäische Bank- und Finanzwesen und aus New York über verborgenen Reichtum und Milliardenvermögen in den USA und Europa. Also quasi schon so ein bisschen vorbelastet thematisch. Er lebt in Tel Aviv. Ne? Passt ja irgendwie auch. Übersetzer gibt es gleich zwei. Also wie gesagt, das Buch ist von einem Niederländer geschrieben, aber auf Englisch. Und übersetzt haben das Jörn Pinnow, Jahrgang 74. Der hat Geschichte und Literaturwissenschaften in Tübingen studiert und in Brüssel und in Berlin. Und er übersetzt Sachbücher und Belletristik aus dem Englischen, Französischen und Niederländischen. Also, er hätte es auch aus dem Niederländischen übersetzen können, aber musste er ja nicht, es war ja auf Englisch. Und außerdem Michael Schickenberg, Jahrgang 75, übersetzt Sachbücher und Romane aus dem Englischen und Norwegischen. Der hat studiert Anglistik, Amerikanistik, Germanistik und Skandinavistik in Greifswald, den USA, Norwegen und Spanien. Also die sind alle unheimlich rumgekommen, muss ich sagen. Ne? Also wirklich Wahnsinn, dass die, also sehr polyglott und sprachlich und so weiter und so fort. Vielsprachler. Der David de Jong spricht auch sehr gut Deutsch, komme ich gleich zu. Konnte deshalb die Übersetzung auch beurteilen. Kann ich aber kurz sagen, ich verlinke noch alles Mögliche, natürlich Wikipedia-Artikel des Buches und so, auch eine Leseprobe, dann die Archive.org-Seite, von wo man ursprünglich mal bei der Bundeszentrale das Buch bestellen konnte, ein Post vom Autor, leider auf X, und bei Deutschlandfunk Kultur ging es mal um das Buch. Und das, worauf ich jetzt die ganze Zeit hingezielt habe, es gibt den Podcast Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic. Und die hat sich mit ihm unterhalten, auch viel über dieses Buch. Und da hat er zum Beispiel gesagt, dass er die Übersetzung sehr gut findet. Erschienen ist das Buch, also das ursprüngliche Buch, bei Kiwi. Kiwi Taschenbuchverlag, also Kiepenheuer und Witsch. Ich habe, wie gesagt, vor mir die Bundeszentrale für politische Bildung. Die versuchen die Bücher ja immer, sage ich mal, materialsparend herzustellen. Das führt dann zu kleinen und eng bedruckten Seiten. Trotzdem ist es ein ganz schöner Klumpen, weil es ist so, ich muss mal kurz gucken, ist das ungefähr DIN A5? Ja, so ungefähr DIN A5, aber dafür auch schon 4 cm dick. Ich bin ja nicht so ein Fan von Seitenzahlen angeben, weil ich finde, das bringt nicht viel. Der Weg zum Buch, ich spekuliere mal darauf, dass es im Newsletter erwähnt wurde, den ich ja bekomme. Ja. Außerdem hat mich dieses Thema gereizt, weil es immer in Social Media diesen Running Gag gibt, so fiktives Bewerbungsgespräch, da ist eine Lücke in ihrem Lebenslauf und dann gibt's immer so scherzhafte Antworten in den verschiedenen Posts. Es gibt aber auch so die Gegenantwort, ihr Unternehmen hat da aber auch eine Lücke im Lebenslauf, so von 33 bis 45. Und darauf spielt halt auch mein Untertitel an. So, ja, also es geht halt darum, wie man sich denken kann, was haben denn so bestimmte Leute mit viel Geld und Unternehmen so gemacht kurz vor, während und nach der Nazi-Zeit. Ich werde das jetzt immer einfach Nazi-Zeit sagen, also 33 bis 45. Und das geht teilweise bis, ja, bis heute teilweise. Die verschiedenen Dynastien, um die es hier geht. Es kommt erstmal ein Prolog, der heißt einfach nur das Treffen und das ist interessant. Da wurden nämlich schon so ein paar eben schon vor dem Krieg reiche Industriemenschen eingeladen. So Friedrich Flick, August Baron von Finck, Gustav Krupp, kennt man ja, Kruppstahl und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass da Hitler, Göring und so mit denen so ins Gespräch kommen wollen und ihnen so ein bisschen den Mund wässrig machen. So, wenn wir an die Macht kommen, dann könnt ihr wirtschaften, aber holla die Waldfee, dann gibt's keine Arbeiterrechte, dann könnt ihr richtig. Und wäre aber nett, wenn ihr uns jetzt schon mal ein bisschen Geld geben würdet, damit wir so Wahlkampf finanzieren können und so. Und das wird dann auch gemacht. Und jetzt kommt der spannende Teil. Hitlers Einladung zur Erörterung wirtschaftspolitischer Fragen war in Wirklichkeit kaum mehr als ein Vorwand gewesen, um einen millionenschweren Parteifinanzierungsfonds aus der Taufe zu heben. Hitler und Göring hatten ein wichtiges Detail elegant verschwiegen: die desaströse Finanzlage der NSDAP. Die Partei war mit mehr als 12 Millionen Reichsmark verschuldet und die wenigen vorhandenen liquiden Mittel reichten bei weitem nicht aus für eine landesweite Wahlkampagne. Das heißt, also, und es geht hier um die Wahl, also sozusagen die Zeit vor der letzten Wahl, also wo sie noch zu Wahlen antreten mussten. Das heißt, die waren knapp bei Kasse und hatten sozusagen kaum noch Geld für Wahlkampf und haben deshalb von reichen Industriellen Kohle eingesammelt, mit dem sie dann wieder Wahlkampf machen konnten und an die Macht kommen konnten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es kommt nachher auch nochmal das Thema. Ganz zum Schluss. Ganz am Ende kommt auch nochmal eine ganz schräge Analogie. Also merkt euch mal, eine rechte Partei ist kurz vor Pleite. Ja, und dann geht das Buch so richtig los und wir springen immer hin und her zwischen verschiedenen Personen, aus denen sich dann die Dynastien entwickeln. Und die erste und aus meiner Sicht auch die Hauptfigur, weil über die wird am meisten geschrieben, die Hauptfigur ist, ja, da jetzt geht's um Quandt, um Günther Quandt. Heute kennt man so namentlich eher Harald Quandt, beziehungsweise, wie heißt der, Steffen Quandt und die auch Quandt, weiß ich nicht, Enkelin, Frau Klatten. Aber, wie gesagt, der Reihe nach. Lese ich jetzt mal was vor über Herrn Quandt. Also wir sind noch vor dem Krieg. Deutschlands Verluste waren Quandts Gewinne. Als der Krieg vorbei war, Erster Weltkrieg, hatte Quandt genug Geld verdient, dass er seinen Wohnsitz permanent nach Berlin verlegen konnte. Während des Kriegs war es ihm geglückt, den Militärdienst zu umgehen. Zunächst, weil er für körperlich untauglich befunden worden war, später dann, weil er eine zentrale Rolle für die kaiserliche Kriegswirtschaft spielte. Von Berlin aus leitete er eine halbstaatliche Kriegsgesellschaft, die Heer und Marine mit Wolle versorgte. Parallel steuerte Quandt die Familienwerke mit Hilfe täglicher Anweisungen per Brief, während seine jüngeren Brüder und sein Schwager an der Front kämpften. Als sie von dort heimkehrten, eröffnete ihnen Quandt, dass er nach Berlin ziehen und die Geschicke der Tuchfabriken von nun an aus der brodelnden Hauptstadt lenken würde. Gleichzeitig verfolgte er größere Pläne, wollte neue Geschäftsmöglichkeiten ausloten und in andere Branchen vorstoßen. Also wie gesagt, erstmal nur Tuchfabrikant. Harmlos, in Anführungszeichen. Dann auch eine Parallel, also wenn man hier schon, ich habe hier schon so eine leicht, ganz leichte Parallelität zu, wir haben einen und wir haben Brüder, aber einer der Brüder hat eigentlich so die Hauptrolle, so ein bisschen wie beim Lego-Buch. Wie gesagt, die waren ja ganz anders drauf. Auch hier, erste Frau stirbt früh, interessanterweise an der zweiten Welle der spanischen Grippe. Hat man ja auch viel von gehört. Seine zweite Frau ist deutlich jünger. Okay, ist ja nun kein erstaunliches Phänomen, gab es ja wohl schon immer. Reiche, prominente Männer, jüngere Frauen. Das Interessante ist, diese Frau heißt, also vor der Ehe mit ihm, heißt sie Magda Behrendt. Dann wird sie Magda Quandt. Und ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon spoiler. Ja, weil das ergibt sich hier sehr schnell. Die wird Magda Goebbels. Die wird die Ehefrau von Herrn Goebbels. Wie gesagt, zwischenzeitlich war sie mal mit Herrn Quandt verheiratet. Zweiter, mir ebenfalls bekannter Name, der hier im Buch auftaucht, ist Herr Flick, der Namensgeber der Flick-Affäre. Aber wir sind ja Jahrzehnte vor der Flick-Affäre. Da geht es darum, ich muss kurz erklären, VST sind die Vereinigten Stahlwerke AG. Also Herr Flick hat schon auch vor dem Krieg in Stahl gemacht, sagt man ja so, er macht in Stahl. Flick hielt nun die Mehrheit an den VST und damit die Kontrolle über einen der weltweit größten Industriekonzerne. 1929, mit nur 45 Jahren, war er faktisch zu Deutschlands mächtigstem Industriellen geworden. Also wir merken, 1929. Ne? Wir sind noch. Die hatten also vorher schon Geschäfte gemacht. Ja, dann geht's wieder um Quandt. Quandt ist mit Magda verheiratet. Die hatte so ein bisschen die Hoffnung, ja, ich heirate einen reichen Industriellen, komme in die höhere Gesellschaft und habe da ein nettes Leben. Klappte nicht ganz so. Quandt schrieb nämlich, ich hatte das Gefühl, wenn Helmut stirbt, das ist einer seiner Söhne, geht unsere Ehe auseinander. Er war der starke Halt, der unbewusst vielleicht uns immer wieder zueinander geführt hatte. Also ich muss noch sagen, Quandt hatte mit seiner ersten Frau einen Sohn Harald und mit Magda hatte er Herbert. Quandt sollte Recht behalten. Nee, Entschuldigung, Helmut mit der Ehe. Es gibt Harald und Helmut. Harald ist der Wichtigere. Quandt sollte Recht behalten. Er trug selbst die Schuld für seine Eheprobleme. 6 Jahre lang hatte er seine Frau emotional, sozial und finanziell vernachlässigt. Er war geizig, hatte ihr ursprünglich ein Taschengeld zugeteilt, das nur ein Drittel dessen war, was die Hausmädchen verdienten. Alle getätigten Haushaltsausgaben musste sie in einem Buch auflisten und wenn sie es ihm vorlegte, blätterte er es Seite für Seite durch und schrieb schließlich mit roter Tinte hinein, gelesen und genehmigt Günther Quandt. Ihr Leben bestand nur aus der Kinderbetreuung und Haushaltsführung mit 5 Angestellten in einem Berliner Vorort. Doch Magdas Herz schlug fürs Abenteuer, nicht für die Häuslichkeit. Sie war gebildet, sprach mehrere Sprachen, liebte die Kunst. Sie wollte mehr vom Leben, wollte ins Rampenlicht, doch ihre Hoffnung, durch die Ehe mit einem reichen Industriellen eine prominente gesellschaftliche Stellung im Berlin der wilden Zwanziger zu erlangen, wurde bitter enttäuscht. Ach guck mal, Helmut ist dann doch gestorben. Okay, jetzt muss ich gucken. Da kommt der nächste ins Spiel, den ich eben schon genannt habe, der war mir nicht bekannt. August Baron von Finck. Sagte mir nichts. Viel später passiert etwas, wo ich sagte, die Geschichte kenne ich, wusste aber nicht, dass ein von Finck damit zu tun hat. Jetzt aber kurz was hier zu Herrn von Baron von Fink. Der 32-jährige Aristokrat und Bankier aus München war der reichste Mann Bayerns. Sein Vater hatte ihm ein Wirtschaftsimperium hinterlassen, das ihm die Kontrolle über Merck, Fink und Co., eine der größten Privatbanken Deutschlands, sowie jeweils die größten Anteile an zwei globalen Versicherungsgiganten bescherte. Allianz und Münchner Rück. Kennt man, ne? Allianz versichert. Auch interessant. Also der war kein Industrieller, sondern ein Bankier, da steht's doch. Genau, dann geht's jetzt das erste Mal um Harald Quandt. Harald Quandt ist halt der Sohn von Magda Quandt und Günther Quandt, ich und Namen. Und ich sag mal, hier ist ein Foto, das ist echt gruselig, da ist Magda, da heißt sie, ich weiß nicht, ob sie da schon Goebbels ist oder noch nicht, Herr Goebbels, und daneben Harald Quandt. Und Harald Quandt als, ich glaube, 9-Jähriger oder so, also es ist echt so ein Mini-Nazi. Der ist groß für sein Alter, blond, blauäugig, und seine Mutter hat ihm so eine, ja, quasi so eine Nazi-Uniform geschneidert, mit der er dann rumläuft. Also der wurde wirklich schon von super klein auf an komplett indoktriniert, muss man sagen. Aber weshalb ich jetzt nicht genau weiß, ob sie da schon mit Goebbels verheiratet ist, es ist so ein bisschen fließender Übergang. Also Magda fängt schon was mit Goebbels an, ist aber noch mit Harald verheiratet. Irgendwann lassen die sich dann aber scheiden. Dann ist sie ja frei für Goebbels. Aber also diese ganze Magda Goebbels und Herrn Goebbels Geschichte, das ist so ein bisschen das Boulevardeske an diesem Buch. Das ist zwar an Betracht der Thematik schon manchmal ein bisschen irritierend, aber es zeigt halt auch, wie die Leute so menschlich getickt haben. Also, ich lese jetzt mal vor. Es geht, wie gesagt, um Magda, Goebbels und Hitler. Am Pfingsten beschloss das Paar, also mit Paar ist jetzt Josef hieß er, ne? Ja, Herr Goebbels und Magda, eine gemeinsame Zukunft. Zitat: Nun sind wir in allem klar. Wir haben uns ein feierliches Versprechen gegeben. Wenn wir das Reich erobert haben, wollen wir Mann und Frau werden, heißt es am 31. Mai 31 in Goebbels Tagebuch. Doch so lange warteten sie nicht und verkündeten schon im Sommer ihre Verlobung. Magda erzählte es Quandt und Hitler am selben Tag. Die Männer waren nicht begeistert. Und jetzt kommt wieder etwas, also das Gute ist, die haben, glaube ich, alle Tagebuch geschrieben. Also nicht Hitler, aber jedenfalls, ich glaube, Harald Quandt hat Tagebuch geschrieben, Goebbels hat Tagebuch geschrieben, jedenfalls wird aus Goebbels Tagesbuch jetzt zum Beispiel zitiert. Magda hatte Sonnabend eine Unterredung mit G. Quandt, hat ihm gesagt, dass wir heiraten wollen. Er war erschlagen. Magda hat Rache genommen für viel Leid, das er ihr angetan. Dann mit Chef. Also wie gesagt, dann mit Chef, damit meint Goebbels Hitler. Auch ihm dasselbe gesagt. Auch er war erschlagen. Er liebt sie, aber hält mir die Treue. Und Magda auch. Hitler resigniert. Er ist doch sehr einsam. Hat bei Frauen kein Glück. Weil er zu ihnen zu weich ist. Das lieben die Frauen nicht. Sie müssen den Herrn über sich fühlen. Armer Hitler. Ich schäme mich fast, dass ich so glücklich bin. Hoffentlich trübt das unsere Freundschaft nicht. Das klingt wie die Hitler-Tagebücher, die ja fake sind. Aber vielleicht hat sich ja hier Kujau davon inspirieren, von Goebbels Tagebüchern inspirieren lassen, also so vom Stil. Ja, jetzt nicht mehr Tagebuch. Zu seinem großen Missfallen flirteten Hitler und Magda weiter miteinander, wann immer sie sich begegneten, besonders wenn Goebbels nicht anwesend war. Doch der rasend eifersüchtige Goebbels konnte nichts tun. Schließlich war es Hitler. Das stelle ich mir auch vor. Ich bin, gut, also, ne, er war ja, Goebbels war ja Teil des Regimes, aber du hast eine Frau und Chef, er hat ihn Chef im Tagebuch genannt, Chef Hitler flirtet mit der und du darfst nicht sagen, ey, lass mir die Finger von meiner Frau, weil ist ja mal der Führer. War auch Trauzeuge bei denen. Also, es, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Boulevardeske in diesem Buch, aber das, ist auch nicht lang. Was habe ich dann? Ja, Quandts frühe Vergehen. Wir sind jetzt wieder bei Günther Quandt. Quandt machte aus seinem Geburtstag ein Netzwerktreffen und die Feier begann schon früh am Tag. Am Vormittag gab es zunächst einen Empfang in seinem neu erworbenen, aufwendig renovierten, vierstöckigen Stadthaus in Tiergarten mit Blick auf den Landwehrkanal. In der ehemaligen ungarischen Gesandtschaft standen sie Schlange, um dem Jubilar die Hände zu schütteln. Bla 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 bla. Versammelten sich unter Gemälden der italienischen Renaissancemeister Tintoretto und Bonifacio Veronese. Quandt hatte begonnen, Kunst zu sammeln. Im Speisesaal seiner Babelsberg-Villa hingen Impressionisten wie Claude Monet, Alfred Sisley und Camille Pissarro. Nach all den Jahren war er immer noch überzeugt, Kultur ließe sich kaufen. Später hieß es, der Industrielle habe etwa 10 Gemälde aus der von den Nationalsozialisten geraubten Sammlung des niederländischen jüdischen Kunsthändlers Jacques Goodsticker gekauft. Also da ging es damit ging es schon los. Ne? Wir kaufen mal ja Raubkunst. Ähnlich, also wirklich, nee, das, also ähnlich fing es bei Fink an. Sind wir bei Fink oder bei, nein, bei Flick. Die werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal durch. Flick war ja der mit den Stahlwerken. Flicks, sage ich mal, erstes Vergehen. 7 Monate später, Anfang, also Flick wollte eine andere Fabrik übernehmen, aber er wollte sich nicht die Hände schmutzig machen. So, 7 Monate später, Anfang Mai 35, bot Hitlers Wirtschaftsberater Wilhelm Keppler, unterstützt von Reichsführer SS Heinrich Himmler, Flick ein weiteres Mal die Firma Simson an. Wenige Tage darauf wurde Arthur Simson auf Anweisung von Sauckel verhaftet und der Übergewinne angeklagt. Übergewinne, hatten wir auch in letzter Zeit mal das Wort. Eine Erpressungsmethode, die schon wenig später gang und gäbe wurde, um jüdische Unternehmer zum Kauf ihrer Firma zu zwingen. Das ist natürlich toll, ne? Sagst einfach, du machst Übergewinne. Zack. Naja, da er nun mit dem Rücken an der Wand stand, signalisierte Simson Bereitschaft, also hier wird so mit unterschiedlichen Anführungszeichen, also Übergewinne, da sind so doppelte Anführungszeichen und Bereitschaft, einfache Anführungszeichen. Das steht da auch so bei solchen Begriffen wie Arisierung, sind immer einfache Anführungszeichen. Sein Familienunternehmen zu verkaufen. Steinbring wiederholte Flicks Interesse, bot nun aber einen geringeren Preis. Wir als private Gruppe können nur dann kaufen, wenn Simson ohne Zwang und in voller Freiheit uns gegenübertreten könne. Eine Entgegnung zu unseren Gunsten müssten wir ablehnen. So, ne? Haben sie noch so, nee, also nur wenn niemandem wehgetan wird. Ja, aber natürlich wurde so lange Druck gemacht auf die eigentlichen Firmen, also auf die ursprünglichen Firmenbesitzer, bis die dann, ja, ihren Laden da verkauft haben. Meistens für weit unter Wert. Der nächste bekannte Name, also fast würde ich sagen, jedem bekannte Name, kommt dann Oetker. Der, sag ich mal, Oetker, um den es hier geht, ist der Sohn sozusagen, glaube ich, vom Firmengründer Oetker, der ist aber schon tot. Oetker Junior ist auch schon erwachsen, hat aber und einen Stiefvater, der heißt Koseleski oder so. Der war Fullflex-Nazi, also hat alles toll gefunden, was die machen. Aber jetzt geht es darum, was Oetker Junior. Wie gesagt, der ist, glaube ich, so halbwegs erwachsen. Der hat 36 das Gymnasium abgeschlossen. So, zu der Zeit sind wir jetzt 37 Banklehre. Ach genau, 1937 zog Oetker für eine Banklehre nach Hamburg. Also voller Name ist, Moment, Rudolf August Oetker. Und jetzt kommt's, er ist in Hamburg. Bald hatte er unter der Adresse Bellevue 15, kann ich euch sagen, feinste Gegend, die Bellevue, schöne Aussicht, direkt an der Alster, ein Haus gefunden. Rudolf August Oetker kaufte eine arisierte Seevilla mit großem Grundstück, die einst Kurt Heldern gehört hatte, einem jüdischen Tabakunternehmer, der aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Sydney fliehen musste. Der Unternehmersohn war sich des zweifelhaften Hintergrunds dieses Erwerbs bewusst. Sogar sein Stiefvater war anfänglich gegen den Kauf. Das kommt überhaupt nicht in Frage, erklärte ihm Kaselowski. An diesem Haus kleben Tränen. Tränen. kein Blut, weil ist ja geflüchtet. Davon nicht abgeschreckt, setzte Rudolf August Oetker seine Bemühungen fort und erwarb das Haus und Grundstück über Dr. Oetker zu einem Preis, der weit unter Marktwert lag. Zu seinem Nachbarn gehörte der ehemalige Hamburger NSDAP-Bürgermeister, den sein Vater aus dem Freundeskreis Reichsführer SS kannte. Anschließend arisierte Oetker Junior ein Grundstück hinter seinen neuen Villa von anderen Nachbarn, dem jüdischen Ehepaar Lippmann. Man zwang sie, ihr Land und weitere Besitztümer zu verkaufen, um ihre verzweifelten Auswanderungsbemühungen zu finanzieren. Das Grundstück war mindestens 119.000 Reichsmark wert, doch Rudolf August Oetker zeigte sich nach längeren Verhandlungen bereit, höchstens die Hälfte davon zu zahlen. Die örtlichen NS-Behörden, die jeden Verkauf von Besitz aus jüdischem Eigentum genehmigen mussten, senkten den endgültigen Kaufpreis noch einmal auf 45.500 Reichsmark. Die Lippmanns konnten schlussendlich nach Uruguay fliehen. Und ich sag mal, wir haben gerade erst angefangen. Wir haben gerade erst angefangen. Es ist, wie gesagt, 37, 38, 1900 natürlich. Und die Leute gehen schon nicht über Leichen, aber sacken skrupellos sich Firmen und Besitztümer jüdischer Menschen rein, die hier zu diesem Zeitpunkt alle noch fliehen können. Das kostet dann teilweise, es kommt nachher nochmal eine Reichsfluchtsteuer. Okay, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht jetzt schon aufrege, sonst überlebe ich den Podcast nicht. Tief durchatmen. Also, dann auch ein schönes Beispiel, was zu der Zeit sicherlich gang und gäbe war. Blanker Opportunismus. Im Sommer 1936 half Günter Quandt dem jüdischen Manager einer Rüstungsfabrik zu ihrer beider Vorteil. Im November 35 hatte die Frankfurter Goethe-Universität ihren Professor für Metallurgie, Georg Sachs, merken, beurlaubt, den zuvor erlassenen Nürnberger Rassegesetzen entsprechend. Nur wenige Monate vorher hatte Quandt Sachs als Leiter der Forschungsabteilung im Vorstand der Dürener Metallwerke platziert, die übrigens auch Waffen hergestellt haben. Im Dritten Reich konnte es über Leben und Tod entscheiden, wen man kannte und wie nützlich man war. Nur wenige, so, das ist jetzt der Teil mit Sachs und Quandt, Sachs, merken. Jetzt kommt aber noch ein anderer Fall. Nur wenige verstanden das so gut wie Erhard Milch, Hermann Görings Stellvertreter und Sohn eines jüdischen Apothekers. Obgleich Milch eine streitlustige Beziehung mit seinem Chef pflegte, schützte Göring ihn vor der Verfolgung durch das Regime, indem er die Gestapo-Untersuchung erstickte, als im Reichsluftfahrtministerium Gerüchte über Milchs Herkunft die Runde machten. Zitat: Wer Jude ist, bestimme ich, soll Göring angeblich gesagt haben. Also nach dem Motto, wenn du wichtig genug warst, aus wirtschaftlichen oder ähnlichen Aspekten, dann war es egal, ob du Jude warst. Bis zu einem bestimmten Punkt. Ewig ließ sich das bestimmt nicht durchziehen. Ich weiß nicht, wie lange der Milch durchgehalten hat, also im Sinne von, ob er fliehen konnte oder so. Der Sachs konnte fliehen. Der taucht viel, viel später nochmal auf. Dann habe ich es hier, da kommt so langsam der Sarkasmus bei mir durch, habe ich geschrieben, andere sammeln Briefmarken. Was sammeln diese Herrschaften? Wir sind jetzt bei Herrn Flick. Einige der ersten Vermögenswerte aus jüdischem Besitz, die er sich sicherte, waren für seinen Privatbesitz gedacht. Er liebte es, große Ländereien zu kaufen. Dieses Mal legte er sich drei große Güter zu. Eines in Bayern, eines bei Berlin sowie ein Jagdrevier in Österreich, alle drei von jüdischen Unternehmerfamilien, die verkaufen mussten, solange sie noch die Möglichkeit dazu hatten. Klammer auf, das Anwesen in Bayern und das Jagdrevier in Österreich gehören noch heute Flicks Enkel. Das schwillt mir langsam der Hals. Wie gesagt, der sammelt Ländereien wie andere Briefmarken. Dann, taucht auch ein berühmter Name auf, diesmal, wir sind jetzt auf der Opferseite, dass es gleich klar ist. Und zwar, während der Reichskristallnacht in Anführungszeichen mit dem furchtbaren Pogrom gegen Juden, das in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in ganz Deutschland begangen wurde, beschlagnahmte man auch das Bankhaus H. Aufhäuser und arisierte es rasch. Nachdem sie wochenlang im Konzentrationslager Dachau in Schutzhaft, Anführungszeichen, gesessen hatten, konnten Martin Aufhäuser und sein Bruder aus dem Deutschen Reich ausreisen und in die Vereinigten Staaten fliehen. Ihr anderer Bankpartner und dessen Frau begingen nach dem Novemberpogromen Selbstmord. Von Fink war als Landesobmann der Fachgruppe Privatbankiers in Bayern für die Liquidation von Martin Aufhäusers privaten Aktienportfolio zuständig. Die Erträge nutzte man, um Aufhäusers Reichsfluchtsteuer zu begleichen, nachdem er das Land verlassen hatte. Na, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Reichsfluchtsteuer, muss man sich mal vorstellen. So, jetzt merke ich, ich habe was übersprungen. Das war jetzt zu dem Stichwort, manche können fliehen, manche nicht. Hier, wie gesagt, haben die Suizid begangen. Jetzt kommt, weil ich bin eine Zeile verrutscht. Ich muss mal hier so ein bisschen, ich muss mir angewöhnen, die Zeile zu markieren, wo ich gerade bin. Genau. Jetzt kommen wir zu der nächsten Bank, die arisiert wird. Und da kommen wir wieder zu Opportunismus. Und auch das NS-Regime zeigte sich durchaus flexibel, wenn der Preis stimmte. Nach 13 Monaten Haft kam Louis von Rothschild, ne, dem gehört auch eine Bank, aus der Gestapo-Haft frei. Zuvor musste er allerdings sein Familienunternehmen und seinen gesamten persönlichen Besitz überschreiben. Später behauptete von Fink, ne, wenn wir von Banken reden, reden wir von Fink, er habe seine Beziehung zu Göring genutzt, um Rothschilds Freilassung zu erwirken. In Wahrheit waren es Rothschilds Geschwister, die rund 21 Millionen US-Dollar für die Haftentlassung des Bankiers gezahlt hatten. Dies bleibt bis heute die höchste bekannte Lösegeldsumme der modernen Geschichte. Sie entspricht nach heutigem Wert rund 326 Millionen Euro. Rothschild emigrierte daraufhin in die Vereinigten Staaten. Ne, und diese arisierte Rothschild-Bank, klar, die ging dann zu. Nicht zufälligerweise, aber das war dann von Fink, ne, der dann diese Bank übernimmt. Ja, dann geht's auch um den Volkswagen und um das Autowerk, was man bei Fallersleben, es wird immer nur gesagt, zu dem Zeitpunkt das Auto-Volkswagen-Werk bei Fallersleben. Und da ist was Interessantes. Wir reden ja heute vom Käfer. Und ich dachte, die Wortschöpfung wäre, das wäre eine deutsche Idee, das Autokäfer zu nennen. Offensichtlich ist es so über Bande gegangen, weil ein Korrespondent der New York Times, so wird's hier geschrieben, sprach von Tausende und Abertausende von glänzenden Käfern. Ich habe das Original rausgesucht. Im Original hat er gesagt, der Führer is going to plaster his great sweeps of smooth motor highways with thousands and thousands of shiny little beetles. Ne? Beetle, Käfer. Also scheint diese Namensgebung, kann man wohl auf diesen Korrespondenten zurückführen. Von der New York Times. Bei den, jetzt sind wir wieder im boulevardesken Teil, bei den Goebbels ist mittlerweile Sodom und Gomorra. Sie hat einen Geliebten, er eine Geliebte. Die haben sich auch komplett auseinanderdividiert. Wie gesagt, jeder geht so seiner Wege. Eigentlich wollen sie sich scheiden lassen. Aber wieder wurde die Sache Hitler vorgebracht. Also ihr Wunsch, sich scheiden zu lassen. Diesmal jedoch von Magda Goebbels. Wieder einmal entschied der Führer über das Schicksal der bekanntesten Ehe des Dritten Reichs. Seine Entscheidung blieb indes die gleiche. Das Paar musste zusammenbleiben. Ihre Ehe war schließlich eine Staatsangelegenheit. Goebbels beurlaubte seinen Stellvertreter Hanke, der sich unsterblich in Magda Goebbels verliebt hatte und sie heiraten wollte auf unbestimmte Zeit. Anstatt zu heiraten, meldete sich Hanke für die Front. Die Goebbels versöhnten sich wieder und wenig später kam Heidrun zur Welt, ihr sechstes und letztes Kind. Okay, das ist für mich sowas von unvorstellbar zu sagen. Ja, eigentlich sind wir miteinander, da ist nichts mehr, aber wenn Chef sagt, bleiben wir halt zusammen und dann können wir ja auch noch ein Kind in die Welt setzen. Das ist sowas von. Also ich finde schon interessant, dass er da auch mal so ein bisschen Einblick eben gibt in die, in diese Welt, in, also auch gedanklich. Naja. Interessant ist dann zu, wieder, wir sind wieder beim Thema Volkswagen. Am 20. April 1939 schenkte Ferdinand Porsche den ersten fertiggestellten Volkswagen, ein schwarzes Käfer Cabrio, einem höchst erfreuten Hitler bei der Feier zu dessen 50. Geburtstag in Berlin. Göring erhielt den zweiten, Goebbels den vierten. Das Auto des Volkes wurde nicht an das Volk ausgeliefert. Während des Dritten Reichs wurden nur 630 Exemplare hergestellt. Und sie gingen ausnahmslos an die NS-Elite. Die 340.000 Deutschen, die sich für den Sparplan des DAF-Automobils entschieden hatten, wurden um rund 280 Millionen Reichsmark geprellt. Währenddessen war die Anlage rund um das Volkswagenwerk in Fallersleben alles andere als fertiggestellt, begann aber mit der Umstellung auf die Waffenproduktion. Mit Hilfe seines Sohns Ferry Porsche und seines Schwiegersohns Anton Piech konnte der Chef des Volkswagenwerks in einen anderen Gang schalten. Ferdinand Porsche war nun nicht mehr Hersteller von Privatwagen und Rennautos, sondern der Produzent von Waffen, Panzern und Armeefahrzeugen. Sind wieder, jetzt merke ich gerade so nebenbei, sind so weitere Namen aufgetaucht, die im Buch schon vorher aufgetaucht sind. Porsche, Piech. Tja. Also das fand ich interessant, das wusste ich nicht, dass sozusagen der Käfer, also der Volkswagen, dass der nie an das Volk ausgeliefert wurde damals, weil man brauchte das für andere Dinge. Hier geht es auch so langsam los, nämlich um dieses Werk zu bauen, dieses Volkswagenwerk. Also das war noch gar nicht voll, noch gar keine voll funktionsfähige Fabrik steht hier. Da kamen schon italienische Bauarbeiter zum Einsatz. Es waren, glaube ich, noch keine, die hat Mussolini geschickt. Es war nicht so, dass die, es waren noch keine Kriegsgefangene, es waren noch keine Zwangsarbeiter, das waren einfach Bauarbeiter aus Italien. So, ne? Noch halbwegs okayisch. Ja. Wichtig noch, deutsche Männer waren ja kaum verfügbar, da fast alle zum Militärdienst einberufen worden waren. Wir sind Ende 39. Es ging also schon los mit dem Krieg. Oder der Krieg war schon losgegangen. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Die komplette männliche Bevölkerung war einberufen. So. Daraus kommt ja der ganze andere Kram, um es mal so zu nennen. Ja, dann Harald Quandt ist mittlerweile ein junger Mann. Ist gar nicht so sehr, also ist zwar natürlich auch militärisch involviert. Wo war der hier? Fallschirmjäger? Fallschirmjäger nennt man das. Da war eingesetzt. Aber so richtig Full-Flex-Nazi war er da noch nicht. Goebbels steht hier, war froh, dass sein Stiefsohn zum Militär ging, um einmal richtig geschliffen zu werden, ist ein Zitat. Denn Magda beklagte sich nun häufiger über die Disziplinlosigkeit ihres ältesten Sohnes. Er ist gerade in den Flegeljahren und benimmt sich skandalös, urteilte Goebbels Ende Juli 1940 in seinem Tagebuch. Als Praktikant in der Fabrik seines Vaters lernte Harald eine Frau kennen, eine Schauspielerin am Posener Metropolitan Theater. Magda verachtete die Freundin ihres Sohnes. Bei ihrem nächsten Besuch in Posen stürmte sie ins Büro des künstlerischen Direktors und verlangte von ihm, die Schauspielerin zu feuern. Doch der Direktor weigerte sich. Bald darauf wurde er verhaftet und zur Arbeit in Quandts Werk in Posen gezwungen. Das nenne ich mal einen langen Arm haben. Es gibt ja so diesen Spruch, den langen Arm des Gesetzes. Und hier ist es der lange Arm von Magda Goebbels, die mal kurzerhand dafür sorgt, dass so ein direkt künstlerischer Direktor, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt, der geht dann mal kurz, ja, auch Zwangsarbeit. Und ironischerweise in das Werk ihres Ex-Mannes. Doch dazu später mehr. Gut. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe hier ein bisschen den Überblick verloren. Es ist viel, viel, ich weiß. Aber ihr müsst immer bedenken, ich lese ja nicht das ganze Buch vor. Ich lese also Promillebereich vor. Das Buch ist ein Mörderschinken mit unheimlich viel Information. Ja, was ich jetzt wegen des aktuellen Bezuges hier noch erwähnen wollte, also hier wird natürlich ganz viel über alle möglichen Gräueltaten und auch Sachen, die nicht im Kontext jetzt mit diesen Industriellen stehen. Und ein Beispiel davon lese ich vor, aus, werdet ihr merken, warum. Faulhaber ist, was war der von seiner Funktion her? Faulhaber, irgendwie so Kriegsberichterstatter. Genau, vielmehr war es ein Augenzeugenbericht, verfasst von Ulrich Faulhaber, einem Industrieexperten, der ohne jede Gefühlsregung die Schrecken der Ostfront schilderte. Genau. Und der schildert nämlich jetzt, Faulhaber schrieb auch über den Massenmord an den ukrainischen Juden. Die sogenannten Einsatzgruppen wüteten in ganz Osteuropa und töteten 1,3 Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder. Auf Befehl Himmlers und unter der Führung seines Stellvertreters Reinhard Heydrich wurden diese Todeskommandos aus den Reihen der Waffen-SS, der Gestapo, der Polizei und weiterer NS-Sicherheitskräfte rekrutiert. Während die deutsche Armee durch Osteuropa vorrückte, folgten ihr die Einsatzgruppen und mordeten hinter der Front. Einige der größten Städte der Ukraine, darunter Kiew und Dnipro, seien nun judenfrei. Wer nicht geflohen ist, wurde liquidiert, so Faulhaber. Das Zentrum von Kiew lag laut seiner Beschreibung in Trümmern, dennoch erlaubte er sich auch die Beobachtung, dass der Blick vom Westufer des Dnieper auf die östliche Ebene immerhin unvergesslich schön sei. Da könnte ich kotzen, wenn ich sowas lese. Ja, und das zeigt eben, ne, dass die Ukraine auch wirklich gelitten hat unter den Nazis. Bezüge zu aktuellen politischen Ereignissen erspare ich mir jetzt. Ich habe es genannt bei Goebbels am Esstisch. Also Harald Quandt, wie gesagt, Fallschirmjäger, hat seinen ersten Einsatz an der Ostfront hinter sich, ist nicht glücklich, wie es da gelaufen ist. Er hat zum ersten Mal so richtig das Gemetzel des Schlachtfelds miterlebt. Das hat ihn desillusioniert. Silvester 41 verbringt er mit Goebbels und der Familie sozusagen. Und dann sitzen sie da so am Esstisch. Goebbels sprach mit seinen Gästen über den unmittelbar bevorstehenden Sieg Deutschlands. Plötzlich unterbrach Harald seinen Stiefvater. Das ist doch alles Unsinn. Der Krieg dauert noch mindestens 2 Jahre. Goebbels sprang auf und schrie Harald an. Aber der 20-jährige Fallschirmjäger ließ sich nicht einschüchtern. Der Streit schaukelte sich hoch, so dass Magda schließlich alle Kraft aufwenden musste, um Goebbels von ihrem Sohn abzuhalten. Es waren schon Leute wegen weit weniger drastischen Ungehorsams exekutiert worden. Das ist natürlich auch, ne? Also da in der Zeit zu leben, in diesem Milieu zu leben, wo du immer damit befürchten musst, ein falsches Wort und das war's, ne? Weil, wenn schon Magda Goebbels einen Typen einfach in die Zwangsarbeit schicken kann, weil er, nee, ich erspare euch das, es ist ja wirklich. Was mich überrascht hat, es geht hier ja auch viel um Vermögen. Es fällt dann hier tatsächlich das Wort Vermögenssteuer und ich war überrascht. Es gab zur Nazi-Zeit eine Vermögenssteuer nach dem Ergänzungssteuergesetz. Kein Argument unbedingt, um jetzt eine Vermögenssteuer zu machen, aber es gibt andere Argumente dafür. Genau. Dann, ich hatte ja gesagt, der Günther Sachs ist ja von Günther Quandt sozusagen, der hat ja schützend die Hand über ihn gehalten. Jemand anders hat das nicht gemacht und das lese ich jetzt vor. Am 27. Mai 1943 schrieb ein Mann namens Josef Herrmann einen ernüchternden Brief an Ferdinand Porsche in Stuttgart. Der deutsche Jude hatte mit dem Autokonstrukteur bei Austro Daimler zusammengearbeitet und suchte nun Hilfe bei seinem früheren Kollegen. Hermann war gemeinsam mit seiner Schwester nach Amsterdam geflohen, von wo aus diese aber schon deportiert und vermutlich, er konnte es nicht sagen, in Auschwitz ermordet worden war. Jetzt schwebte auch er in Gefahr. Er erkundigte sich bei Porsche, ob dieser nicht an den bayerischen Beamten, der für die Aktivitäten des Sicherheitsdienstes in den Niederlanden verantwortlich war, schreiben und seine Verdienste um die österreichische Volkswirtschaft und Industrie herausstreichen könne. Gelegentlich wurden Juden aufgrund von Friedensverdiensten von der direkten Deportation in die Vernichtungslager ausgenommen. Der erbetene Brief wurde getippt, aber nie abgeschickt. Mitte Juni 1943 erhielt Hermann eine Antwort von Porsches Sekretär. Ohne nähere Angabe von Gründen hieß es in dem Schreiben, dass Porsche sich nicht in der Lage sehe, eine Bestätigung über ihre seinerzeitlichen Zivilverdienste an den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei Den Haag zu senden. Kurz darauf wurde Hermann aus Amsterdam ins Lager Bergen-Belsen deportiert. Er starb dort am 30. März 1945, eine Woche nach seinem 70. Geburtstag und zwei Wochen vor der Befreiung des Konzentrationslagers. Der angebliche Freidenker und obendrein gut vernetzte Porsche hatte nicht den Mut gehabt, einem alten Bekannten in Lebensgefahr die Hand zu reichen. Da muss ich doch mal tief durchatmen. Wie gesagt, ich habe das hier geschrieben unter dem, ich mache mir ja immer Notizen zu jedem Teil, den ich vorlese, und hier habe ich nur stehen, es wäre so einfach gewesen. Also der hätte sich, glaube ich, nicht, also Porsche hätte sich dadurch nicht in Gefahr gebracht oder so. Da hätte ja keiner gesagt, wie, du schreibst gut über einen Juden, dann bist du ja selber fällen. Also der, und da steht, der Brief wurde schon getippt, aber nicht abgeschickt. Also könnte man argumentieren, dass Ferdinand Porsche diesen Menschen auf dem Gewissen hat. Aber das würde jetzt, da sind hier noch viel mehr Sachen. Also dieser Brief, den er hätte schreiben sollen oder abschicken müssen, das ist quasi das Gegenstück zu einem Persilschein, zu dem wir später kommen. Jetzt kommen wir aber zu jemandem, den wir eben schon hatten. Habe ich eben nochmal erwähnt, da war doch dieser künstlerische Direktor, den Magda Goeppels gesagt hat, du entlässt die Schauspielerin XY, weil mein Sohn findet die toll und das finde ich doof. Und als er nicht wollte, hieß es ja, Zwangsarbeiter in einem Werk ihres Ex-Manns. Und jetzt kommt, Quandt besucht eines, oder eher gesagt, genau diese Firma besucht er, und redet vor Zwangsarbeitern. Unter den Zwangsarbeitern befand sich ein Deutscher, der die Szene miterlebte, Reinhard Nebuschka. Er war künstlerischer Leiter des Posener Metropolitantheaters gewesen, hatte sich im Sommer 1940 aber mit den falschen Leuten angelegt. Während ihres Posenbesuchs, habe ich alles vorgelesen, Nebuschka hatte sich geweigert, war wenige Monate später, man machte ihn zum Zwangsarbeiter und das ausgerechnet in Quandts DWM. Düsener Werke Metall. Nebuschka äußerte nach dem Krieg die Überzeugung, Goebbels habe Befehl gegeben, mich zu erledigen. Trotzdem schrieb er, nachdem er Quandts Rede gehört hatte, Briefe an Goebbels und Göring, in denen er Quandt und die Posener Betriebsleitung beschuldigte, Lebensmittelrationen für polnische Arbeiter und russische Kriegsgefangene nach Berlin zu verschieben. Nach diesen Briefen wurde Nebuschka erneut von der Gestapo verhaftet und ins Vor 7 gebracht, ein Gefängnis in Posen und das erste KZ der Deutschen im besetzten Polen. Er überlebte die Haft, kehrte nach Deutschland zurück und schrieb noch einen Brief, diesmal über seine Erlebnisse in Quandts Fabrik in Posen. Dieser Brief jedoch hatte einen gänzlich anderen Empfänger, den amerikanischen Chefankläger der Nürnberger Prozesse. Ne? Kommt noch. Kommt alles noch. Ja, was ich euch erspare, ich sagte ja schon, das war ja schon 39 so, die gesamte, also quasi die gesamte männliche Bevölkerung ist in den Krieg geschickt worden. Was man ja auch weiß, dann die Jobs in der Industrie, es musste ja die Industrie, die heimische Industrie musste ja weiterlaufen, also auch die normale Industrie, nicht nur die Rüstungsindustrie. Das wurde ja viel dann durch die Frauen übernommen. Aber das reichte natürlich rein zahlenmäßig nicht, also kamen die Zwangsbeamte. Das heißt, man hat Kriegsgefangene, also Soldaten, die man kriegsgefangen genommen hatte, aber auch Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Menschen, sozusagen jeden Menschen, nicht Deutschen oder irgendwie aus eroberten Gebieten, hat man halt genommen und zur Zwangsarbeit benutzt. Und ich sag mal so, das ist jetzt wirklich ein ganz schräges Gedankenexperiment, ich weiß. Wenn man gesagt hätte, okay, die müssen hier arbeiten, die sollen gute Arbeit leisten, also versorgen wir die halbwegs gut und so weiter und so fort. Aber man hatte ja diese Grundideologie, ja, das sind ja alles Untermenschen. So, diese ganzen ZwangsarbeiterInnen, ne, Frauen, Kinder, Männer, nach dem Motto, den musste es ja schlecht gehen. Und der Kauf war ja fast nicht gewollt, aber wurde halt schulterzuckend in Kauf genommen. So nach dem Motto, es gab ja quasi immer genug Nachschub durch das weitere Vorrücken. Und also was hier beschrieben ist, ist zum Beispiel, der Quandt hatte eine Fabrik, die hieß AFA, AFA, die stellte Batterien her. Ist heute Warta, nur mal so, ne? Warta-Batterien, früher AFA. Und damals war ja Technik Bleibatterien. Und da haben halt die Menschen ohne Schutzausrüstung mit heißem, flüssigen Blei hantiert, haben sich dabei das Zeug über den Latz gekippt, hatten keine Schutzkleidung. Ich erspare euch das. Ne? Also ich glaube, jeder der hier genannten, Flick, Quandt, Porsche, Piëch, von Fink nicht, der hatte Banken, da gibt's kann ich mir nicht vorstellen, dass es da Zwangsarbeiter gab, aber jeder, der irgendwie industriell tätig war, und die waren ja dann alle mehr oder weniger, der Flick hatte Stahlwerke, später hat er sich, glaube ich, noch irgendwelche Braunkohlewerke unter Nagel gerissen, arisiert natürlich, Quandt hatte eben die Batterienfabrik und hatte auch Rüstungsfabriken. Und klar, dann irgendwie hier Volkswagen, Porsche, Piëch, die brauchten ja auch Zwangsarbeiter für ihre Rüstungsproduktion. Alle. Und bei keinem ging es denen gut. Das spielt nachher nochmal eine Rolle. Genau. Wo bin ich jetzt? Dann machen wir jetzt zeitlich einen kleinen Sprung. Wie gesagt, die Beschreibung der ganzen Zwangsarbeiter-Geschichte und ach so, Oetker. Ja, Oetker hat auch, genau. Die beiden, ja, Oetker auch Zwangsarbeiter. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Wo war ich hier genau? Und dann kommt es zum, hier kennt man aus dem Film Der Untergang, Goebbels, Magda Goebbels, Josef Goebbels, erweiterter Suizid, bringen ihre Kinder um, bringen sich um. Das wird hier kurz beschrieben. Interessant ist, die haben, also Magda und Josef Goebbels haben jeweils einen Abschiedsbrief an Harald Quandt geschickt. Und der war zu der Zeit Kriegsgefangener. Und sie hat geschrieben: Vergiss nie, dass du ein Deutscher bist, tue nie etwas, was gegen die Ehre ist, und sorge dafür, dass durch dein Leben unser Tod nicht umsonst gewesen ist. Und Goebbels schrieb: Du darfst in Zukunft nur eine Aufgabe kennen, dich des schwersten Opfers, das wir zu bringen und bereit entschlossen sind, wertzuweisen. Das heißt, die haben diesen Menschen volles Rohr sozusagen, ja, sowas aufgedrückt, so wir bringen uns um und du musst den Rest deines Lebens dich dieses Opfers, ja, wert zu erweisen und durch, ja, dass durch dein Leben unser Tod nicht umsonst gewesen ist. Und das hat er auch seinen Eltern, das steht hier sozusagen, nie verziehen, dass sie sich beziehungsweise noch mehr die Geschwister, seine Geschwister, dass sie die auch mit alle in den Tod mitgenommen haben. Ja, und dann sind wir eben, wir sind, hier steht, am 25. April 1945, Eine Woche bevor seine Ex-Frau ihre Kinder und anschließend sich selbst töten würde, floh Günter Quandt aus Berlin vor dem heranrückenden sowjetischen Soldaten. Stichwort habe ich hier notiert, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. In diesem Fall Berlin. Zunächst bemühte sich Quandt für geschäftliche Besprechung noch um eine Einreiseerlaubnis in die Schweiz, doch da er bei der eidgenössischen Fremdenpolizei als Geldgeber Hitlers registriert war, wurde ihm die Einreise verweigert. Daraufhin wandte sich der Industrielle Richtung Bayern, denn es hatte sich herumgesprochen, dass in Süddeutschland eine amerikanische Besatzungszone entstehen sollte. Und es war nicht unrealistisch von Männern wie Günter Quandt, Friedrich Flick und August von Finck zu erwarten, dass die kapitalistischen Amerikaner eine unternehmerfreundliche Politik betreiben würden. Okay, ich jetzt so aus der Nachschau ist es natürlich einfach zu sagen, ja, das war ja schlau, so zu sagen, lieber ergebe ich mich den Amerikanern als der Sowjetarmee. Weiß ich nicht, ob das da, gut, die hatten halt so den Gedanken, das sind Kapitalisten, das nicht, wir sind Kapitalisten, also gehen wir lieber dahin, wo die Kapitalisten sind. Ich sag mal so, war wahrscheinlich wirklich der schlauere Plan. Aber so ganz geht der Plan dann nicht auf. Zum Beispiel, im Januar 46 hoffte Quandt darauf, dass die bevorstehenden Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten zu einer Verbesserung seiner Lage in der amerikanischen Besatzungszone führen würden. Zitat, die Republikaner werden ja den Standpunkt, dass Geld Diebstahl ist, nicht teilen. Man merkt schon einen frischen Wind, schrieb er dazu einem Freund. Doch als die Republikaner im Herbst die Demokraten mit einem Erdschrottsieg geschlagen und die Macht im Kongress übernommen hatten, war Günter Quandt schon längst verhaftet und in einem Internierungslager untergebracht. Aber sagen wir mal so, wer jetzt dachte, ha, super, die sind jetzt alle, also irgendwie früher oder später waren sie dann alle irgendwie in Haft bei den Amerikanern, teilweise bei den Franzosen, aber alle waren irgendwie, also es ist, hat keiner von denen jetzt geschafft, jedenfalls keiner von denen, die hier im Buch erwähnt sind, keiner von denen hat es geschafft, so, was weiß ich, Schiff, Flieger, sonst was, Argentinien. Das nicht. Hatten natürlich auch ein Interesse, irgendwie in Reichweite ihrer Unternehmen zu bleiben. Die hatten ja auch unheimlich viel zu verlieren jetzt in wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht. Die hatten natürlich alle die Hoffnung, irgendwie irgendwann mal wieder Chefherr über ihre Unternehmen zu sein. Aber da stand ja noch irgendwie so ein bisschen Strafverfolgung dazwischen. Und dann ging's los. Dann kamen die berühmten Persilscheine. Also jeder versuchte natürlich von Dritten irgendwie die Weste reingewaschen zu kriegen, deswegen Persilschein. Und am wertvollsten, so ironisch makaber das ist, ach, ich lese es vor, das steht hier ja. Die kostbarsten Persilscheine stammten von Menschen mit jüdischer Familiengeschichte oder jüdischen Verbindungen. Diese Menschen wurden bald abschätzig mit der Formulierung Alibi-Juden belegt. Dabei lieferten einige auch Aussagen, die durchaus auf aufrichtigen Gefühlen beruhten. Im Oktober 1946 schrieb etwa Georg Sachs, das ist der, den Quandt damals wohl, ja, also die Hand schützend über ihn gehalten hat, ehemaliges Vorstandsmitglied in Günter Quandts Dürener Metallwerken, einen Brief aus den Vereinigten Staaten an einen früheren Kollegen. Quandt hatte ihn 1936 bei seiner Flucht aus NS-Deutschland finanziell unterstützt. Nun reagierte Sachs empathisch auf die Inhaftierung Quandts. Quandt tut mir leid, da er sich immer recht anständig benommen hat. Falls er es wünscht, kann ich ihm ein Affidavit zu diesem Zwecke, das heißt, wenn er Schwierigkeiten erwartet, ausstellen. Ist sein Sohn dem Goebbelschen Massenselbstmord entgangen? Sie können nicht gut von mir verlangen, dass ich die Situation in Deutschland besonders milde beurteile. Selbstverständlich tun mir die vielen Menschen leid, die ohne direktes Verschulden jetzt solch Schwierigkeiten haben. Auf der anderen Seite hätte jeder Gebildete und Ungebildete bald erkennen müssen, was für Schweine die Macht in der Hand hatten. Trotzdem hat Günter Sachs, hier steht, inzwischen Professor für Metallurgie in Cleveland, Ohio, ein Persilschein ausgestellt. Er bezeugte, Quandt habe eine großzügige finanzielle Regelung vereinbart, die es ihm und seiner Familie ermöglicht habe, auszuwandern. Nun wünschte sich Sachs aufrichtig, dass Dr. Quandt nicht als Kriegsverbrecher angesehen werden wird. Wo ich denke, Alter, du bist 1936 in die USA, du hast die nächsten 9 Jahre überhaupt nicht mitgekriegt, du kannst überhaupt... Sagte ich, dass ich mich aufregen werde? Ja, sagte ich. Ja, er persönlich hatte ein gutes Bild von Günther Quandt. Er persönlich hatte ein gutes Bild von Günther Quandt. Kann ich ja verstehen. Während andere schon irgendwie deportiert worden, ist er noch in Job gewesen. Und als er dann gesagt hat, okay, ich mache mich lieber vom Acker, hat Quandt ihm Kohle gegeben und geholfen, das Land zu verlassen. Aber dass Quandt in den 9 Jahren danach Menschen, seien es nun Juden oder nicht, als Zwangsarbeiter ausgebeutet hat und das Regime halt komplett unterstützt hat, ja, das wusste er. Ich habe hier geschrieben, naiv, Fragezeichen, mangelnde Information. Hätte er sich da vielleicht mal schlau machen können? Ich weiß es nicht. Nur, wenn man dann denkt, naja, die Beweislast muss ja erdrückend gewesen sein gegen Leute wie Quandt, Flick und so weiter. Das muss doch damals auch schon alles bekannt gewesen sein, was die sich haben alles zu Schulden kommen lassen. Ich lese mal vor. Als das Hauptverfahren in Nürnberg zu Ende gegangen war, wurde immer deutlicher, dass es keinen zweiten von den Alliierten gemeinsam geleiteten und gegen deutsche Geschäftsmänner gerichteten Prozess geben würde. Das war nämlich der Plan. Man hatte den Plan, erstmal militärisch, also erstmal werden die ganzen, ja, militärischen Köpfe vor Gericht gezerrt und in einem zweiten Verfahren dann die ganzen Wirtschaftsköpfe. Der einzige, der schon im ersten Verfahren angeklagt wurde, war Hjalmar Schacht, der ehemalige Reichsbankpräsident. Der wurde genauso freigesprochen wie der frühere Reichskanzler Franz von Papen, dessen Wunsch nach Rache Hitler den Weg zur Macht geebnet hatte. Und wie gesagt, Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht, der wurde auch freigesprochen. Und deshalb, zum einen hatte der Freispruch für Hjalmar Schacht einen negativen Präzedenzfall geschaffen. Zum anderen machten sich die Alliierten Sorgen über einen sowjetisch dominierten antikapitalistischen Schauprozess. Also, ne, da bei dem, wenn man die Wirtschaftsbosse genauso angeklagt hätte mit derselben Systematik wie die militärischen Führer, wären die Sowjets dabei gewesen, die natürlich, wie Herr Quandt schon vermutet hatte, eine etwas andere Einstellung zum Kapitalismus hatten. Und das fehlende öffentliche Interesse an einer weiteren Reihe sich lang hinziehender Verhandlungen, die womöglich von den wahren Leistungen des ersten Nürnberger Prozesses ablenken könnten. Die vom Krieg ermüdeten Briten scheuten darüber hinaus die zusätzlichen Kosten für ein solches Tribunal. Kurzer Einschub von mir, die britische Wirtschaft war nach dem Zweiten Weltkrieg komplett am Boden. Also die haben sich mit dem Krieg, ja, finanziell waren die Briten ziemlich durch. Deswegen verstehe ich das komplett. Und nun kommt's. Also entschieden die US-Amerikaner, das Verfahren alleine abzuhalten. Telford Taylor, der Robert H. Jackson als Chefankläger abgelöst hatte, sagte zu, 12 Folgeprozesse in Nürnberg zu leiten, für die ausschließlich die Vereinigten Staaten zuständig sein sollten. Darunter 3 gegen die deutschen industriellen und führenden Wirtschaftsgrößen. Offen blieb die wichtige Frage, wen Taylor dafür aussuchen würde. So, und nun würde man denken, okay, dann machen wir jetzt Nürnberger Prozesse 2.0 Light gegen die Wirtschaftsköpfe. Problem. Die Interessen verlagerten sich noch weiter. Mit dem Beginn des Kalten Krieges Anfang 1947 verschoben sich die Schwerpunkte der Truman-Regierung. Nun stand nicht mehr die Bestrafung Deutschlands im Vordergrund, sondern dessen wirtschaftliche Erholung. Kurz gesagt, Die Vereinigten Staaten wollten ein Bollwerk gegen die Ausbreitung des Kommunismus in Europa errichten und der Westteil Deutschlands, der das Potenzial hatte, zur größten Ökonomie Europas zu werden, wurde als Schlüssel dazu gesehen, die Sowjetunion in ihre Grenzen zu verweisen und den Rest des Kontinents wiederzubeleben. US-Außenminister George C. Marshall verkündete wenig später den Hilfsplan, der seinen Namen tragen sollte und über den Westdeutschland und andere westeuropäische Staaten insgesamt 15 Milliarden US-Dollar erhalten würden. Das hatte ich ja im Legebuch gelernt, dass der Marshallplan, ich dachte, das wäre nur Geld für Deutschland, nein, für Westeuropa. Also man sieht, hier findet eine komplette Verschiebung der Prioritäten statt. Und auch intern, also deutschlandseitig, natürlich waren die meisten Deutschen nicht sehr daran interessiert, ihre Landsleute zu verurteilen. Schließlich stellte man sie jetzt für Verbrechen vor Gericht, an denen so mancher der nun Richtenden ebenfalls teilgenommen hatte, beziehungsweise hatten Richter und Beschuldigte häufig dieselben politischen Überzeugungen geteilt. Noch weniger fühlten sich die Millionen von Angeklagten berufen, die Wahrheit über ihre NS-Sympathien oder Verfehlung ans Tageslicht zu holen. So blieben unzählige Verbrechen und Geheimnisse unaufgeklärt. Ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Es nimmt kein gutes Ende. Beispiel, wie einer sozusagen, ich glaube, der wurde nicht mal angeklagt, ein ehemaliger von Fink Vertrauter, von Fink war dieser Bankier, erklärte dem Spiegel gegenüber, einer der möglichen Belastungszeugen, der sehr viel wusste und Fink hasste, habe die atemberaubende Summe von 500.000 Mark erhalten, um nicht vor Gericht zu erscheinen. Es hieß, das Bestechungsgeld sei ohne Wissen des geizigen Bankiers gezahlt worden. Der hat wahrscheinlich gesagt, nö, lieber lasse ich mich anklagen als für, egal. Also zu solchen Methoden wurde dann gegriffen. Ne? Also wenn Persilscheine nicht mehr reichen, dann besticht man halt irgendwelche Zeugen. Und dann kam noch ein ganz schräges Problem hinzu. Es gab dann auf Seiten der deutschen Justiz, der auch an diesen Prozessen beteiligt war, gab es ein Julius Herf. Julius Herf war sowas wie der Chefankläger. So. Und jetzt kommt's. Die Machenschaften endeten hier noch nicht. Julius Herf war homosexuell. Das war bereits ein offenes Geheimnis. Anfang der 1930er Jahre war der Strafverfolger in der Berliner Unterwelt als der schwule Jule bekannt gewesen. Kurz vor dem Beginn des von Fink-Prozesses war in Herbs Büro ein Unbekannter aufgetaucht, der nicht nur eindeutige Anspielungen auf die sexuelle Orientierung des Anwalts machte, sondern darüber hinaus Kenntnisse einiger Details wirklich sehr delikater Natur verriet, deren Bekanntwerden für den Ankläger vernichten sein musste, so der einstige von Fink Vertraute gegenüber dem Spiegel. Unter diesem Aspekt muss man sein Verhalten vor der Kammer betrachten. Homosexuelle Handlungen waren in der BRD eine Straftat und blieben es bis 1994. Viele Gerüchte machten die Runde. Auch über die Beziehungen von Herr von anderen Staatsanwalten zu jüngeren Männern kursierten Geschichten und ganz zweifellos waren von Finks Gefolgsleute begierig darauf, dies auszunutzen. Herr verringerte nicht nur die Anklagepunkte gegen von Fink, er kündigte auch gegen Ende des Verfahrens an, er würde die Arisierung von Rothschild nicht in seiner Abschlusserklärung berücksichtigen, da er nun der Verteidigung des Bankiers glaubte, dieser habe die Vermögenswerte nur deshalb übernommen, um sie zu schützen. Hatten wir vorhin. Ne? Also, die haben sich da mit Tricks und Bestechung und ja, Erpressung hat in diesem Fall der von Fink sich davor bewahrt, vielleicht nicht mal angeklagt zu werden. Hier steht, die Entnazifizierung von Rudolf August Oetker wurde nicht einmal vor einem ordentlichen Gericht verhandelt. Er wurde durch einen internen Unterausschuss seiner Firma entnazifiziert. So, ja, Schwamm drüber. Ist doch alles nicht so schlimm. Also, ich dachte, die saßen alle, was weiß ich, 10 Jahre im Knast und dann sind sie wieder ins Geschäft gekommen. Nee. Teilweise gar nicht. Ausnahme? Flick. Während die meisten Großindustriellen des Dritten Reichs nach dem Krieg kaum mehr als einen Klaps auf die Finger bekamen, gab es eine bemerkenswerte Ausnahme. Am 15. März 47 wurde Friedrich Flick zur engen Anklagebank im Nürnberger Justizpalast geführt, zusammen mit 5 seiner Partner. Telford Taylor, der US-Chefankläger des Prozesses, verlas die Anklage gegen sie. Flick und den anderen Beschuldigten warf man Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, unter anderem durch den massenhaften Einsatz von Zwangsarbeitern. Flick und 4 der anderen Männer waren zudem angeklagt, enteignete Firmen im besetzten Frankreich und in Teilen der Sowjetunion geplündert zu haben. Flick, seine ehemalige rechte Hand Otto Steinbrink sowie Flicks Cousin Konrad Kaletsch wurden darüber hinaus beschuldigt, vor dem Krieg mehrere große Arisierungen im Dritten Reich durchgesetzt zu haben. Und schließlich warf man Flick und Steinbrink vor, die SS und deren Verbrechen als Mitglieder in Himmlers Freundeskreis Reichsführer SS finanziell gefördert zu haben. Alle 6 Angeklagten plädierten auf nicht schuldig. Ja, also, da gab es einen Prozess, der sich ziemlich in, ne, da war Beweisaufnahme und Aussage und so weiter und so fort. Es gab Aussagen, die haarsträubend waren, zum Beispiel auch Flicks inkompetenter ältester Sohn Otto Ernst hatte seinen Auftritt in dieser Phase. Es war ihm irgendwie gelungen, einer Verurteilung aufgrund seiner Führungsfunktion in den Stahlwerken Rombach und Gröditz zu entgehen. Nun wurde er als Zeuge der Verteidigung aufgerufen. Der 31-jährige Erbe sagte aus, wie er spazierengehenderweise das Gelände des Lothringischen Werks in Rombach erkundet habe und dabei beobachten konnte, dass die Zwangsarbeiter mehr oder weniger komfortable Lebensbedingungen hatten. Er gab auch zu Protokoll, er habe unterbeschäftigten weiblichen Arbeiterinnen die Möglichkeit gegeben, sonntags in seinem Garten zu arbeiten, damit sie etwas besonders Gutes zu essen bekämen. Ich habe euch ja erspart die Details, wie es den Zwangsarbeitern ging. Kann man sich vorstellen, ne? Dass das nicht ganz der Wahrheit entsprach. Kommen wir zum Urteil. Das Urteil sollte enttäuschend ausfallen für alle Beteiligten. Friedrich Flick wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt, wobei ihm die Zeit, die er seit Juni 45 bereits eingesessen hatte, angerechnet wurde. Die 3 übrigen wurden freigelassen. Ich lese es gar nicht mehr vor. Jetzt muss ich hier ein bisschen, genau, Begnadigung, genau, das kommt auch noch. Also da wurden Leute verurteilt, aber die komplexen Verhandlungen, es ging um die Restrukturierung der westdeutschen Industrie. Die komplexen Verhandlungen waren noch in vollem Gange, als Flick aus der Haft in Landsberg entlassen wurde. Nach der Gründung der Bundesrepublik hatte US-Präsident Truman John J. McLoy, einen republikanischen Anwalt, der schon die US-Besatzungspolitik und das Nürnberger Tribunal entscheidend mitgeprägt hatte, zum ersten amerikanischen Hohen Kommissar für das besetzte Deutschland ernannt. Zwischen 1950 und 1951 war McLoy verantwortlich für eine Reihe kontroverser Gnadenentscheidungen, die mehr als 100 in Nürnberg Verurteilte betraf. So begnadigte er nicht nur Industrielle wie Alfred Krupp, der zudem sein Vermögen zurückerhielt, sondern reduzierte auch die Haftdauer vieler hochrangiger SS-Offiziere, die für die Ermordung hunderttausender Menschen in ganz Europa verantwortlich waren, vor allem von Juden. Und er verwandelte einige Todesstrafen in Haftstrafen. McLoys Entscheidungen basierten auf politischen Überlegungen. Die Absicht dahinter war, einen wichtigen neuen Verbündeten der Vereinigten Staaten zu beschwichtigen, die westdeutsche Regierung und Bevölkerung. Viele hatten auf die Reduzierung der Strafen gedrängt. Das heißt, die, die verurteilt worden sind, wurden begnadigt, viele davon. Ja, als Beispiel, wie es für einen endete, also Flick, der kam irgendwann aus dem Gefängnis, kriegte seine Unternehmen wieder zurück, hat dann einen Teil der Unternehmen verkauft, hatte dann sehr viel Geld. Und was hat er mit dem Geld gemacht? 150 Millionen D-Mark. Rasch fand Flick ein passendes Investitionsobjekt, nämlich eine der größten Automobilfirmen der Welt, Daimler-Benz. Gegen Ende des Jahrzehnts war der verurteilte NS-Kriegsverbrecher wieder oben auf. Er war Deutschlands reichster Mann. Tja, so kann das gehen. Also das Buch ist in mehrere Teile unterteilt. Wir sind jetzt bei Teil 5, der heißt 9 Nullen. Es geht also, wie man sieht, wieder um viel Geld. Wir sind immer noch, ne, beim Thema Deutschland ist wichtig für die USA. Der Beginn des Koreakriegs 1950 war der Zündfunke, der den westdeutschen Wirtschaftsmotor wieder startete. Die Truman-Regierung steckte Milliarden Dollar ins US-Militär und verpflichtete zahlreiche amerikanische Unternehmen, ihre Produktion auf Rüstungsgüter umzustellen. Die Folge war, dass die Herstellung vieler anderer Waren ins Stocken geriet und es zu Engpässen kam. Hier konnte Westdeutschland einspringen und aushelfen. Als wichtige westliche Industrienation gelang es dem Land, das entstandene Produktionsvakuum zu füllen und gleichzeitig den Export hochzufahren, um die massive globale Konsumgüternachfrage zu bedienen. Bis 1953 vervierfachte sich das westdeutsche Wirtschaftsvolumen. Hatte es im Ausland bis dahin noch Vorbehalte gegen den Kauf deutscher Produkte gegeben, so gehörten diese Bedenken nun immer mehr der Vergangenheit an. Kurze Anekdote: Made in Germany war eine Auflage, das musste auf deutsche Produkte gedruckt werden. Das wollten, ich weiß nicht, ob das die Briten oder alle Alliierten waren, die wollten, dass in Deutschland produzierte Produkte so gekennzeichnet waren, dass Menschen im Ausland sofort wussten, das kommt aus Deutschland. Wenn du ein Problem damit hast, dass es aus Deutschland kommt, kauf es nicht, es steht ja drauf. Und mit der Zeit hat sich dieses, ja, dieser Makel in ein Qualitätsmerkmal gewandelt, dass irgendwann es hieß, oh, toll, made in Germany. Und hier kann man mal sehen, das war mir völlig unbekannt, dass wohl der Koreakrieg dafür verantwortlich war, für das deutsche Wirtschaftswunder. Ist sicherlich ein bisschen vereinfacht, aber klingt für mich einigermaßen plausibel. Ja, irgendwann kommt dann die biologische Konsequenz. Als erstes hier stirbt Günter Quandt. Hier steht dann, wie viel Geld er vererbt, dass er natürlich schon seinen Söhnen Herbert und Harald schon vorher Geld, also Vermögenswerte übertragen hat, Schenkung, Reduzierung der Erbschaftssteuer, dies, das. Und hier steht auch, dass damals schon diese ganze Konstruktion mit diversen Holdinggesellschaften dazu führte, dass man gar nicht richtig durchblicken konnte, von wie viel Geld und Reichtum reden wir eigentlich. Das ist ja, wären wir wieder bei der Vermögensteuer. Ein Argument gegen die Vermögensteuer ist, dass man gar nicht so genau beziffern kann, wie groß das Vermögen eines Vermögenden ist, weil das halt so kompliziert verschachtelt versteckt wird. Ja, Quandt, so wie hier Flick gesagt hat, was mache ich mit meinem Geld? Och, investiere ich mal in Daimler-Benz, sagte Quandt. Da sind wir denn jetzt bei Herbert Quandt. Herbert Quandt sagte sich, ich habe ja schon Anteile an BMW, denen geht's ja ganz gut. Da verkaufen wir doch mal eine andere Firma namens Winterschall an BASF und die Kohle zum Teil benutzen wir dann, um die Mehrheit an BMW uns zu holen. Und deswegen haben jetzt zwei seiner Kinder, Susanne Klatten und Stefan Quandt, bis heute das Sagen bei BMW. Sie sind das reichste Geschwisterpaar Deutschlands. Hört man immer wieder, ne? Klatten, Quandt, BMW schüttet wieder Dividende aus und die müssen den nächsten Geldspeicher bauen. Ja. Zu Oetker habe ich hier noch, der hat dann 1964, also schon einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, hat der dann irgendwie noch jemanden in seinem Unternehmen zum neuen geschäftsführenden Direktor eines Bankhauses, was Oetker gehörte, ernannt, Rudolf von Ribbentrop. Von Ribbentrop kennt man ja, NS-Außenminister, einer der ersten Kriegsverbrecher, den man in Nürnberg gehängt hatte. Das war der älteste Sohn, den macht Oetker mal zum geschäftsführenden Direktor eines Bankhauses. Man kennt sich, ne? Keine Berührungsscheu. Quandt hatte ja auch Rüstungskonzerne, der hatte dann mal die Idee, da sagte die Bundeswehr, wir brauchen Panzer, dann wollte man mit Frankreich zusammen ein Panzer bauen, da hat Quandt dann auch gehofft, dass er mit seinem Rüstungsunternehmen IWK da was werden kann. Hat nicht geklappt. BRD hat gesagt, wir machen unseren eigenen Panzer. den Leopard. Kennt man ja. Gut, dann kommen die 68er. Steht hier dann sozusagen, in den 60er Jahren hatte die Studentenbewegung in Westdeutschland für einen kulturellen Umbruch gesorgt. Eine progressivere Generation war herangewachsen, eine, die nach dem Krieg geboren worden war und den Machtstrukturen des Landes kritisch gegenüberstand. Man prangerte an, dass hohe Positionen in fast allen Gesellschaftsbereichen nach wie vor fest in der Hand von Männern mit mindestens zweifelhafter Vergangenheit lägen und im Land nie eine ernsthafte Aufarbeitung der NS-Zeit stattgefunden habe. Ja, das ist Punkt. Ja, dann gab es, wird hier natürlich erwähnt, der legendäre Flick. Ja, die Flick-Affäre wurde es, oder Flick-Skandal. Schwarze Kasten zugunsten der Unionsparteien. Ne? Also da floss ordentlich Geld hin. Dann die Quants, also ich sagte ja, es gab Harald Quandt und Herbert Quandt und irgendwie haben sich da so zwei Zweige gebildet. Und hier steht, gibt's noch eine interessante Geschichte. Im moderneren Zweig der Quants kam es durch die Konvertierung einer der fünf Töchter von Harald Quandt zum Judentum zu einer bemerkenswerten historischen Wendung. Als Colleen Bettina Quandt 1978 zur Waise wurde, war sie erst 16 Jahre alt. Erst zu Beginn desselben Jahres hatte sie erfahren, dass ihre Großmutter Magda Goebbels gewesen war. Da denke ich, what the, mit, die ist 16 und erfährt, du übrigens, Oma war Goebbels Frau. Okay, kann man machen. Es war doch jedoch nicht ihre Familie, die sie darüber aufgeklärt hatte, sondern ihr jüdischer Freund. Also, ja, und wie gesagt, die ja, hat halt, war in Frankfurt in so einer, ja, mit einer Gruppe junger Juden hat sie sich angefreundet und hat von denen erfahren, ach, wusstest du nicht, deine Oma war mit Goebbels verheiratet. Das ist, stelle ich mir auch ziemlich erschütternd vor. Und die ist dann irgendwann auch zum Judentum konvertiert. Allerdings ist sie auch nach New York gezogen, um da zu studieren. Und sie ist auch nicht von jedem in der jüdischen Gemeinde mit offenen Armen begrüßt worden, was ich durchaus verstehen kann. Ne? Also ja, kann man dann fragen, wann, ab wie viel Generation. Ne? Genau. Dann die gespaltenen Quants, die Wende im doppelten Sinn, der Kapitel oder Teil 6 heißt Aufarbeitung. Während der 1990er Jahre waren deutsche Unternehmen durch Druck von außen gezwungen, sich jedem Teil ihrer NS-Vergangenheit zu stellen, den sie jahrzehntelang unter den Teppich zu kehren versucht hatten, dem brutalen Einsatz von Millionen Zwangsarbeitern. Die Berliner Mauer fiel und die Sowjetunion ging unter. Der Kalte Krieg fand sein Ende und Deutschland wurde endlich wieder vereinigt. Mehr als 1 Million Zwangsarbeiter wurden damit nach Jahrzehnten hinter dem eisernen Vorhang befreit und einige von ihnen richteten ihre Wut gegen jene deutsche Unternehmen, die sie während des Dritten Reiches ausgebeutet hatten. In den Vereinigten Staaten wandten sich Überlebende mit Sammelklagen gegen deutsche Firmen, während öffentliche Kampagnen zum Boykott deutscher Unternehmen ihrer Produkte aufriefen. In der globalisierten Welt spürten deutsche Firmen mit einem Mal, welchen Schaden ihre unaufgearbeitete Verstrickung mit dem Nationalsozialismus an ihren Aktienkursen, ihrem Absatz und Standing ausrichten konnten. Einige Unternehmen öffneten ihre Archive und ermöglichten es Historikern so, ihre Rolle während des Dritten Reichs zu untersuchen. Einige gaben entsprechende Studien sogar selbst in Auftrag. Daimler-Benz, Volkswagen, Allianz und Deutsche Bank gehörten zu den bekanntesten, die ihre Vergangenheit aufarbeiten ließen. Ja, das ist halt dann auch interessant, wie die Wende sozusagen auch hier eine Wende erzeugte. Nichtsdestotrotz gibt es heute noch Stiftungen, Preise mit, ich habe es hier mit bösen Namen, also Beispiel ist hier der Harald-Quandt-Preis, der heute noch an Journalisten verliehen wird, was vielleicht besonders widersprüchlich ist, weil, nee, der Herbert Quandt Medienpreis, nach einem Mann benannt, dem eine fast krankhafter Hang zur Geheimnistuerei attestiert wurde. Also dem Gegenteil von, ja, journalistischer Transparenz. Dann kommt noch eine Geschichte, wo ich dachte, ach, die Geschichte kenne ich. Ich kannte ja nicht den Herrn von Finck. Aber es gibt einen von Finck Junior. Und von Finck Junior hatte schon andere Parteien finanziell unterstützt. Aber das, woran sich der ein oder andere erinnert, zwischen 1998 und 2008 spendeten einige seiner Tochterunternehmen rund 3,6 Millionen Euro an die konservative CSU. 2009 überwies eine seiner Gesellschaften 1,1 Millionen Euro in drei Tranchen an die FDP. Schon kurz darauf entschloss sich die schwarz-gelbe Koalition, Steuererleichterungen für das Hotelgewerbe durchzusetzen. Zufällig gehörte August von Finck Junior zu diesem Zeitpunkt ein Teil der Mövenpick-Hotelkette. Man verspottete die FDP als Mövenpick-Partei. In den Medien wurde diese Skandale als kleinere Version der Flick-Affäre behandelt, in Deutschland ein Synonym für käufliche Politik. Das erinnere ich auch noch, wie es hieß, wie jetzt. Wenn ich das richtig erinnere, wurde gesagt, vorher war eine Hotelübernachtung mit Frühstück, wurde pauschal mit 19% versteuert, weil das Frühstück als Nebenleistung der Übernachtung galt. Dann wurde aber gesagt, nee, das Frühstück, auch wenn es Teil der Buchung ist, ist eine eigene Leistung und das ist ja eine Verköstigung und die ist nur mit 7% zu versteuern. Und seitdem haben wir auf Hotelrechnung getrennte Positionen mit getrennten Steuersätzen. Ja, Mövenpick. Von Finck. Jetzt die Geschichte, die erinnert euch ganz an den Anfang. Ganz an den Anfang im Prolog ging es darum, Göring, Hitler laden so ein paar reiche Industrielle ein, um Geld einzusammeln, machen denen Versprechungen, wie gut es denen gehen würde, wenn sie gewählt werden würden. Aber vorher hätten wir gerne ein bisschen Geld und das war bitter nötig, weil klamme Kassen bei der NSDAP. Und hier ist es so, es geht immer noch um, wer spendet wem Geld. Zum Beispiel, wir sind immer noch bei Finck Junior und von, nein, das sage ich jetzt nicht, aber irgendwie hatte man schon den Verdacht, dass der irgendwann mal auch der AfD Geld geben könnte. Jetzt kommt der interessante Satz. Schon vor ihrem ersten gescheiterten Versuch im September 2013 in den Bundestag einzuziehen, stand die AfD kurz vor dem Bankrott. Sie verfügte über wenige zahlende Mitglieder und kaum über Spender. Zu dieser Zeit war die AfD-Sprecherin Dagmar Metzger, die einige der Parteiveranstaltungen und Ausgaben finanzierte, zugleich auch leitende Mitarbeiterin der Degusser Öffentlichkeitsarbeit. Der Spiegel folgte der Spur des Geldes und konnte später berichten, dass ein Teil der Kosten für die Partei offenbar von August von Finck Junior übernommen worden war, über den Umweg seiner rechten Hand Ernst Knut Stahl. Und dies, obwohl die Weiterleitung von Parteispenden in Deutschland verboten ist. Um sich weitere Einnahmen zu sichern, eröffnete die AfD einen Online-Goldshop und schürte weiter Ängste vor dem drohenden Kollaps des Euro. Die Journalisten des Spiegels, noch immer auf von Finck Junior Spur, fanden heraus, dass einer der beiden Lieferanten der Goldprodukte aus dem AfD-Shop die Degusser war. Die natürlich auch von Finck gehört. Also, da wären wir wieder. Und dazu passt eben sehr gut eine Aussage von einem Herrn Harf. Ist jetzt nicht wichtig, wer das ist. Harf zeigte sich besorgt über den zunehmenden Nationalismus im Westen und meinte, es sei an der Zeit, Stellung zu beziehen. In den Augen des Milliardärs würden sich in der Wirtschaft zu wenige Stimmen deutlich vernehmbar gegen das Wiedererstarken des Populismus erheben. Zitat: In der Vergangenheit haben Geschäftsleute Populisten zu Macht verholfen, so Harf gegenüber der New York Times. Wir dürfen diesen Fehler heute nicht wiederholen. Also wenn ihr das hier zeitnah hört, dann wird euch garantiert jemand einfallen, der genau das tut. Ein Geschäftsleut, der einem Populisten zu Macht verhilft. fallen mir vielleicht sogar mehrere ein. Und wir sehen halt, das war vor 33 der Fall, das war hier 2013 vielleicht auch mal der Fall, das ist vielleicht auch jetzt gerade wieder der Fall, dass Leute mit viel, 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 viel Geld Populisten an die Macht helfen. Sehr hellseherisch, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, irgendwo 2019 in dem Dreh hat der Herr das gesagt. Gut, dann noch den letzten Satz aus dem Hauptteil. Es kommt danach noch ein Epilog, aber sozusagen der letzte Satz ist, oder der letzte Absatz: Bis heute schlägt das Pendel eher in Richtung von Geld und Macht aus. Viele deutsche Unternehmerdynastien scheuen eine vollständige Aufarbeitung der dunklen Geschichte, die ihr Vermögen befleckt. Und so werden die Geister des Dritten Reichs sie weiterverfolgen. Denn das, was ich hier nicht alles erwähnt habe, ist, wie sich viele Unternehmen, viele Dynastien, die Quanz oder Klattens oder Oetkers oder wie auch immer, wie die sich teilweise dagegen gewehrt haben. Wir hatten vorhin Beispiele von Unternehmen, die selber initiativ gesagt haben, ey, hier, wir wollen diese Lücke in unserem Lebenslauf, wollen wir schließen, egal wie, also wie sie vielleicht ein schlechtes Licht auf uns wirft, und andere, ja, den, wie sagt man, den Schweigen des Mantels, naja, Mantel des Schweigens. Okay, das kann mal nach anderthalb Stunden passieren. Dann kommt ein Epilog, da berichtet er, ich hatte ja gesagt, dass er in Tel Aviv lebt. Hier schreibt er allerdings, dass er nach Tel Aviv flog, um jemanden zu besuchen, und da war er mit einer Freundin in einem Museum, in einem Kunstmuseum in Tel Aviv, Stadt in Israel, und da stand Galerie der deutschen Freunde des Tel Aviv Museums of Art, und da stehen ganz viele Namen, und dann liest er diese Namen durch und sieht, da steht Gabriele Quandt, Enkelin von Magda Goebbels, Tochter von Harald Quandt. Ingrid Flick, dritte Ehefrau von Friedrich Karl Flick. Also das stehen Namen, wo man sich fragt, wie konnte es passieren, dass die da stehen? Weil selbst wenn die Freunde des Museums sind, sollte man vielleicht nicht darüber hinwegsehen, ja, welche Schuld ihre Familien sich vielleicht, ja, mit welcher Schuld die sich beladen haben. Dann kommt der Anhang, Stammbäume, die manchmal ziemlich kompliziert sind, weil also teilweise mehrfach verheiratet die Herren. Es geht ja dann doch in erster Linie um Herren. Die Flick-Dynastie, die von Fink-Dynastie, die Porsche-Pirch-Dynastie. Ne? Porsche-Pirch kennt man ja heute noch. Oetker und Danksagung. Eine Danksagung, klar, und Hinweise zu den Quellen, wo er sehr ausführlich schreibt, welche Quellen hatte er, welche Quellen standen ihm nicht zur Verfügung, wer wollte keine Interviews geben, sprich, welche Firmen waren unkooperativ. Entschuldigung. Dann kommen die Anmerkungen. Ich weiß nicht, warum es Anmerkungen heißt, für mich sind es die Quellen. Und es ist halt so, es stehen halt sehr oft an Sätzen so kleine Fußnoten, diese kleinen hochgestellten Ziffern. Und ich hatte letztens noch gesagt, dass es ja eigentlich doof ist, wenn die pro Kapitel von vorne anfangen, weil man dann immer erstmal gucken muss hinten, wo ist das Kapitel, damit man dann nach der Nummer suchen kann. Hier ist es auch so, aber das ist okay, weil wir haben hier keine Kapitel, sondern Teile. Also wir haben nicht so viele Teile, wir haben nur 6 Teile. Und obwohl die Fußnoten, so nenne ich sie mal, bei jedem Teil wieder von 1 anfangen, gehen die also in die Hunderte, also in die niedrigen Hunderte, also Rekord Teil 4, die letzte Fußnote 220. Also das Buch ist historisch, wissenschaftlich, eigentlich ist es ein wissenschaftliches Buch. Es ist trotzdem gut zu lesen, auch gerade durch diese eingestreuten boulevardesken Sachen vielleicht, aber es ermöglicht einem halt auch ein Bild von diesen Menschen sich zu machen, die da ja, das getan haben, was sie getan haben. Also, aber es ist alles historisch verbindlich mit Quellen belegt. Er meint, wenn er mehrere widersprüchliche Quellen hatte, hat er sich für die plausibelste entschieden. Das ist natürlich dann doch wieder subjektiv, aber Wahnsinn, was der dafür recherchiert hat, ist heftig. Echt heftig. Ja, und dann kommen zum Schluss noch die Abbildungsnachweise. Dann sind wir noch ein paar Sachen über den Weg gelaufen. Kurz nachdem ich mich entschieden habe, ich lese dieses Buch, lief mir über den Weg einmal von auf Inforadio dunkle Flecken, wie deutsche Unternehmen ihre Geschichte wie Unternehmen ihre NS-Vergangenheit aufarbeiten. Ich weiß gar nicht, war das ein alter Beitrag? Nee, der war, glaube ich, zu der Zeit rausgekommen. Ich hasse das, wenn da kein Datum beisteht. Dann ist mir ja auch noch was anderes über den Weg gelaufen. Ach so, das war was Altes. Das ist von 2013. Aus irgendeinem Grund lief es mir über den Weg. Da ging es um Urheberschutz unterm Hakenkreuz, nämlich dass die GEMA von den Nazis quasi gegründet wurde. Verlinke ich euch alles. Und während ich das Buch gelesen habe, das hat ja jetzt fast einen Monat gedauert, lief mir noch eine Meldung über Weg vom 18.07. Karl Oetker wechselt ins Top-Management. Ne? Genau. Das ist, wie ist hier, 42 Jahre alte Sohn von Richard Oetker. Ich schätze mal, ich müsste jetzt in den Stammbaum gucken, ich schätze mal, dass es ein Enkel ist von dem Oetker, der sich damals die hübsche Seevilla unter Nagel gerissen hat. Ne? Ich mache den jetzt nicht persönlich dafür verantwortlich, was sein Opa gemacht hat. Das nicht. Ich hoffe nur, dass vielleicht das Unternehmen so ein bisschen bei jeder Entscheidung, die es trifft, so ein bisschen im Hintergrund hat, wie sie zu dem geworden ist, was sie heute ist, also die Firma. Schräger Satz. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich Feierabend mache. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch wirklich alles zu diesem Buch gesagt. Und denkt daran, dass, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, der hat jetzt 1,5 Stunden über das Buch geredet, ich weiß jetzt alles über das Buch. Nein, das Buch ist, was weiß ich, das 50-fache oder viel mehr inhaltlich. Ich habe da nur an der Oberfläche gekratzt mit meinem Podcast. Fazit: Soll ich jetzt mein Auto verkaufen, weil ich fahre ein VW? Soll ich keine Dr. Oetker Produkte mehr kaufen? Es ist halt kompliziert, es geht halt nicht. Ne? Wenn man sagt, man kauft kein Nestle mehr, man kauft kein Dies mehr, du wirst bei jeder Firma irgendetwas finden. Hier ging es halt darum, um das Thema, ja, Geschichte. Ne? Nicht, was macht die Firma jetzt vielleicht Diskutables, sondern was macht sie, was hat sie in der Vergangenheit gemacht. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Bleibt noch der Ausblick. Ja, ich lese jetzt, also ich habe ja jetzt dieses Buch, das davor war ja auch nicht klar, leichte Kost. Davor war Biografie, davor war, also ich lese jetzt als nächstes ein Geburtstagsgeschenk. Das sollte so vom Titel und so sollte das etwas leichtere Kost sein. Das war jetzt einfach ein bisschen too much. Hat man ja vielleicht auch gemerkt, wie es mich mitgenommen hat. Aber mehr verrate ich über das nächste Buch nicht. Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.